Der Predigttext der heutigen Predigt ist der vorgeschlagene Text für alle Kirchen und Gemeinden im evangelischen Bereich. Den Titel, den Namen, den habe ich ausgesucht. Man hätte ihn auch anders nennen können, und wenn ich nachher den Text vorlese, dann werdet ihr natürlich auch ganz schnell darauf kommen. Aber ich wollte heute schon mit einem besonderen Augenmerk auf diesen Text schauen. Und so wie Beate uns dahin geführt hat, erahnt ihr es, Predigtthema heißt Umgang mit Kritik. Und das ist ja immer die Frage, man muss umgehen mit demjenigen, der Kritik äußert, oder umgehen als derjenige, den die Kritik betrifft, oder umgehen als derjenige, der Kritik hört, aber gar nicht direkt betroffen ist. Und dieses Wort Kritik, das schafft in euch, das habe ich bei der Einführung schon gemerkt, an eurem Raunen natürlich auch erstmal ein ungutes Gefühl, weil wir natürlich mit Kritik etwas Negatives sehr häufig erst einmal in Verbindung bringen. Dabei kommt es von dem Wortstamm her, von dem Griechischen, heißt eigentlich Urteilsfähigkeit, Beurteilung, aber dann natürlich auch Tadel und Beanstandung. Und so kennen wir ja Kritik häufig auch und, ganz ehrlich, darum geht es auch in diesem Predigttext. Also allgemein denken wir, es geht um Verärgerung irgendwo und bei Kritik, dass man einen Ärger ausdrückt, dass man ihn nicht nur für sich behält und den Verursacher auch anspricht. Aber in unserem Predigttext ist das nicht so. Und das finde ich schon ziemlich krass. Hier ist es nicht so. Der Verursacher wird nicht direkt angesprochen, sondern ein Dritter. Und derjenige, der kritisiert, ist Gott selber. Jetzt habe ich ein bisschen auf die Folter gespannt und bringe jetzt sehr, sehr schnell auch den Text, bevor ich den Text vorlese im Zusammenhang, aber für euch noch den Hintergrund, dass ihr wisst, was so ungefähr geschehen ist. Und ihr ahnt dann schon, falls ihr nicht sowieso wisst, worum es heute in der Predigt geht, welchen Text das ist aus dem Alten Testament. Es ist die Geschichte von dem Volk Israel, die versklavt waren, aus Ägypten ausgezogen sind, weil sie Gott um Hilfe gerufen hatten. Mittlerweile 3 Monate unterwegs waren, irgendwie mit ein paar besonderen Wundern, die sie erlebt haben, einem geteilten Meer, irgendwo Wasser mitten in der Wüste, als sie da meinten, sie würden verdursten, vor ihnen diese Säule der Gegenwart Gottes, der sie führte. Und jetzt waren sie an einem Berg angekommen, an dem Sinai. 3 Monate waren sie unterwegs. Und es gab so eine kurze Episode, dass die Ältesten mit Mose als ihrem Führer auf diesem Berg oben waren, die Herrlichkeit Gottes schauten, zurückkamen zum Volk und das Volk dann sagte, alles was dieser Gott möchte, das wollen wir tun. Und dann sagte Gott, okay, dann werde ich euch mitteilen, was ich möchte. Der Mose soll zu mir hochkommen auf den Berg, macht einen Zaun drumherum, dass kein Mensch hier auf diesen Berg hereingeht, hereindringt. Nicht? Und die Menschen sagten mir, wir haben so eine Angst und Respekt, wir würden sowieso nicht tun. Mose musste nochmal so von halber Bergeshöhe runter, sag mal einschärfen, wirklich Zaun drumherum machen, keiner darf hier hochgehen. Ja? Also, und wartet, ich komme wieder und dann sage ich euch, was Gott will. Das ist die Geschichte. In dieser Situation sind wir heute und hören aus 2. Mose 32, die Verse 7 bis 14. Da steht, in der Begegnung Gottes mit Mose in einer dunklen Wolke auf dem Berg. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich einen Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist das. Jetzt lasst mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten heraufgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie heraufgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben. Und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Soweit der Text. Und das ist der Faktencheck, den wir uns anschauen müssen vor diesem Text. Es war dieses unterdrückte Volk, das Gott um Hilfe gefleht hatte, das ausgezogen ist, wie ich es im Anfang schon gesagt habe, aus Ägypten, 10 Plagen miterlebt hatte, ohne selbst geplagt zu sein, und merkte, hier ist ein göttliches, übernatürliches Eingreifen. Das ist nicht normal, dass da irgendwo Frösche herumspringen, dass es hagelt, dass das eine Land strich verwüstet ist und im anderen ist es trocken. Da ist Gottes Hand im Spiel. Sie hatten Gott erlebt. Sie hatten Gott auf der Reise erlebt, hatten Wunder erlebt, hatten seine Versorgung erlebt. Und nun sind sie an diesem Berg. Sie hatten Gott erlebt in einer Herrlichkeit, und 70 der Ältesten, die mit Mose hoch auf diesen Berg stiegen, hatten sie gesehen, waren froh und waren bei dem Volk. Und nun sind sie unten und Mose geht hoch in diese Wolke und sie warten und warten und warten. Sie warten länger als ihr zu Beginn des Gottesdienstes, die 7 Minuten, bis wir mit einer kurzen Verspätung hier angefangen haben. Und die 7 Minuten, ich merkte schon, es wurde ein bisschen unruhig, war nicht abgesprochen, aber passten ziemlich gut. Wir müssen auch mal warten. Und das fällt uns allen schwer. Es fiel ihnen damals auch schwer. Aber die warteten nicht nur 7 Minuten oder 7 Stunden oder 7 Tage. Mose war 40 Tage auf dem Berg, heißt es in der Heiligen Schrift. Und wenn wir diesen Bericht lesen, können wir davon ausgehen, dass es so ziemlich am 40. Tag war, weil er danach runterging. Vielleicht war es am 39., das heißt, ein Tag später runtergegangen. Ich weiß das nicht, ich war nicht dabei und es wird auch nicht genau berichtet. Aber sie warteten lange. Und das ist auch krass. Gott hat ihnen, ja, was hat er ihnen dann gesagt, was sie tun sollten in der Zeit? Sie sollten warten. Und nicht auf den Berg hochklettern. Alles andere hatte er ihnen gar nicht geboten gehabt. Und dann kam diese skizzierte Geschichte. Aus meinem Empfinden ist das eine dämonische Inspiration, die das Volk irgendwo hatte. Sie hatten Gold, sie hatten Schmuck und sie kamen auf die Idee, sagten: Wir wissen nicht, was mit diesem Mose da oben ist. Wir wollen irgendwie und selber Götter machen. Sie hatten Gott erlebt. Und in diesen 40 Tagen vergaßen sie die Wunder Gottes und kamen auf die Idee, den Schmuck, den sie hatten, abzulegen, von den Ohren die Ohrstecker rauszureißen. Und Aaron als der Priester machte eine Skizze von diesem Kalb oder Stier und goss Gold und Silber, was sie hatten, zusammen. Das Volk muss also irgendwo in eine gedankliche Verirrung gekommen sein, darüber gesprochen haben, ein Misstrauen gegen Gott entwickelt haben und neue Handlungsfelder erschlossen. Denn da hatte überhaupt keiner eine Idee vorher gehabt, so etwas anzufertigen. In der jüdischen Übersetzung steht in diesem Abschnitt: Verdorben ist dein Volk, dass Gott das sagt. Und ich habe es die ganze Zeit beobachtet und es ist total hartnäckig. Die Wunder also von gestern, die helfen nicht, um heute zu vertrauen und morgen das Leben nachhaltig zu gestalten für das Volk. Und ist das bei uns, bei dir, bei mir manchmal auch so, dass die Wunder, die Erlebnisse, die wir gestern hatten, heute nicht helfen, Vertrauen zu haben und zu halten und auf Hilfe in einem Morgen, der irgendwann in der Zukunft liegen kann, zu warten? Ich möchte mit euch die Kritik, die Gott übt an seinem Volk, nachspüren. Und dafür ist es mir wichtig, dass ihr mitgeht gedanklich und versteht, Gott ist auf diesem Berg in Person mit Mose in einer Wolke gehüllt. Gott sieht, was Mose nicht sieht. Gott sieht das Kalb als das äußere Merkmal einer inneren Entfremdung. Was man merkt, als er das in Worte fasst, schnell sind sie von dem gebotenen Weg abgewichen. Was hatten sie denn für einen Weg geboten gehabt? Der Weg war doch nur zu warten. Also es gab kein Gebot zu dem damaligen Zeitpunkt, macht euch kein Götterbild. Es war völlig klar, dass sowas nicht dazugehörte. Aber es ging nur darum, zu warten und den Berg nicht zu besteigen. Schnell sind sie von dem gebotenen Weg abgewichen. Und man muss sich fragen dabei, woher kam dieser einmütige Wille im Volk? Und wie konnte es sein, dass die Vorgesetzten, dass die Ältesten, dass die Leiter in dem Volk, die 70 Stück und auch Aaron als Priester, der ja jetzt dort war, dem Volk nicht sagt, Moment mal, ihr seid hier auf dem Holzweg, eure Pläne, eure Ansichten sind nicht gut und Ideen nachbrachten, die irgendwo das Volk beruhigt und davon abgehalten hätten. Nein, keiner steht auf, es wird von keinem berichtet und sagt, Moment mal, das ist hier völlig verkehrt, was ihr vorhabt, sondern das Reden zersetzte die Moral des Volkes und zog die Leitung mit herab. Und Aaron, als derjenige, der dort war, hatte dann hinterher den Plan, machte die Skizze und machte ja auch dieses Kalb. Und wir hören in den Text herein und fragen und wundern uns, warum Gott auf dem Berg bei Mose sitzend nicht den Aaron und die 70 Ältesten kritisiert, sondern das ganze Volk. Ich glaube schon, dass Leiterschaft bis heute eine besondere Verantwortung hat und natürlich auch dafür vor Gott einmal zur Rechenschaft gezogen wird. Aber die Leitung entbindet nicht die Verantwortung des ganzen Volkes. Und Gott sieht es als Einheit an, hier die Ältesten, den Aaron und das Volk, und er kritisiert sie alle zusammen. Gott ist auf dem Berg, in der Wolke mit Mose. Gott sieht nicht nur, was Mose nicht sieht, Gott hört auch, was Mose nicht hört. Und Mose muss glauben, dass das stimmt, was Gott ihm sagt. Denn er kann sich davon auf dem Berg in der Wolke auch nicht überzeugen. Und das ist der Vorwurf, den Gott sagt, ist ein vierfacher Vorwurf. Sie haben ein Kalb gegossen. Sie sind vor diesem Kalb niedergefallen. Sie haben ihm Schlachtopfer dargebracht und haben Worte gefunden, die diesem Kalb Macht zuerkannten. Und Gott griff nicht ein, als sie das Gold sammelten oder als sie das Kalb gossen. Gott griff auch nicht ein, als sie vor dem Kalb niederfielen. Gott hat immer noch nichts dem Mose gesagt, als das Volk dem Kalb Schlachtopfer dargebracht hatte. Gott hat alles gesehen und lange vor seinem Freund geschwiegen, aber nicht immer. Gottes Schweigen heißt nie, er würde nicht mitfühlen und handeln zu seiner Zeit. Auch Gottes Schweigen in deinem Leben, auch Gottes Schweigen in unserem Land oder weltweit heißt nicht, er würde nicht sehen und würde keine Empfindungen haben, sondern so wie hier, Gott sieht das sehr wohl. Und Gott hält das Elend und den Abfall seines Volkes eine Weile aus, auch das Böse. Nachdem nun das Volk seine Deutung von dem, was es machte, in Worte fasste, nachdem es diesen selbstgemachten Götzen anbetete und sagte, das sind die Götter, die dich aus Ägypten herausgeführt hatten, da handelt Gott. Ich meine, man muss sich das wirklich noch einmal vor Augen halten, die waren ja richtig fleißig und es hat eine Weile ja gedauert, bis dieses Kalb dann gegossen war, bis es da stand, bis man Schlachtopfer bereitet hatte und hat. Und dann diese Worte. Und auch dort war das Volk so verstrickt drin, dass es glaubte, das sind Götter, also das, was man gerade gemacht hatte, was vorher noch als Schmuck an den Ohren hing oder die Ringe, die wir tragen oder was auch immer an Ketten oder sonst was sie mit hatten. Jetzt als große Figur ist der Gott, der sie rausgetragen hat. Und diese Figur soll sie auch irgendwo vielleicht weiterführen? Oder dachten sie gar nicht so weit? Ich meine, die waren in der Wüste. Die wollten in irgendein verheißenes Land. Wie sollte denn das Ding sie dahin bringen? Sie dachten nicht so weit. Sie waren total gefangen in dem, was sie da getan haben. Gott, glaube ich, hat sehr lange gewartet und sich gefragt, kommt hier irgendjemand zur Besinnung? Wird es irgendeinem mal klar, was ihr macht, ist völlig daneben. Ihr könnt das vielleicht jetzt machen als Ausdruck oder als Beschäftigung in einer gewissen Langeweile, aber es wird euch doch nicht helfen. Also das bisschen Metall hat euch mit Sicherheit nicht aus Ägypten geführt. Und das bisschen Metall wird euch mit Sicherheit auch nicht in ein gelobtes Land führen. Das hätte doch mal jemand klar sein müssen. Und ich bitte euch, denkt nicht, die waren alle nur Altertum, ein bisschen naiv, die waren ein bisschen blöd. Da muss irgendetwas Finsteres mit dabei gewesen sein, dass man so verblendet war. Und manchmal denke ich auch, in unserer Zeit ist viel Finsternis unterwegs, das Menschen verblendet und die Augen verschließt vor einem Weg, Weg hin zu Gott und Weg mit Gott zusammen zum Heil. Gott hat lange gewartet und sich gefragt, kommt jemand zur Besinnung? Und dann bewertet, ja, kritisiert Gott das Volk. Solange ein Mose in der Nähe Gottes bleibt, weiß Gott auch, dass er noch nichts tun wird. Gott selber war in dieser Beziehung mit dem Mose auf dem Berg und hat den Mose nicht allein gelassen. Ja. Gott ist nicht zu Mose gegangen, hat gesagt, jetzt haben wir mal 40 Tage verbracht und jetzt mach mal ein Päuschen, ich muss da unten mal eben für Ordnung sorgen, sondern Gott überlegt sich etwas Neues, aber er nimmt Mose ins Vertrauen und spricht mit ihm. Und Mose, der das alles hört, sieht, dass Gottes Zorn längst entbrannt ist. Gott sagt zwar, lass mich, damit mein Zorn entbrennt. Das heißt, er hält sich noch ein bisschen in seinen Gefühlen zusammen, solange wie Mose gegenwärtig ist. Aber der Zorn, die Enttäuschung, die war schon aufgekocht. Gottes Hinsehen auf das, was da unten in dem Volk geschah, bewirkte bereits seine Emotionen. Und wie geht jetzt Mose um? Was hätte er machen können? Wie gehst du um, wenn du Kritik von irgendjemand hörst, den jemand dir anvertraut über eine dritte Person oder über andere? Da kann man ja viel und hässlich drüber mitschimpfen, nicht? Und wir kennen das und sehen das. Bin ich gegen Demonstrationen in unserem Land, aber bei vielen Demonstrationen, die es gibt, wird ja geschimpft über Nichtanwesende. Ja? Die Politiker da oben, was die alles machen oder hier und dort und was geschieht dort weltweit. Es wird geschimpft und sich nicht direkt mit denjenigen auseinandergesetzt, die man dafür verantwortlich hält. Mose hört, was Gott sagt und Mose widerspricht Gott nicht. Auch wenn er sich vielleicht ein bisschen komisch angemacht fühlt, weil Gott ja sagt, das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast. Mose hätte sagen können, Moment, ich bin zwar ein Teil davon gewesen, aber eigentlich haben wir es ja zusammengetan. Mose macht es nicht. Mose erinnert Gott an die Einheit, die er mit ihm hatte und das Volk eben auch. Und Mose findet für das Volk zwei Argumente, die Gottes Herz berühren. Zum einen sagt er, Mensch, was sollten denn die Ägypter, also der Rest, der nicht in diesem Schilfmeer umgekommen ist bei der Verfolgung, was sollten die über dich, Gott, sagen, wenn das ganze Volk hier stirbt und nur ich übrig bleibe? Und das andere ist, was ist mit deinen Verheißungen, die du gegeben hast, Abraham und seinen Nachkommen, dass sie in diesem Land zahlreich leben sollen? Mose sagt nicht, okay Gott, dann versuch's mit mir. Vielleicht ahnt Mose, dass auch wenn er als Einziger jetzt übrig bleibt und sich vermehrt zu einem großen Volk, dass auch dort diese Bogen und diese Welle vom Abfall und wieder Gott zuwenden weitergehen würde. Dann kann Gott in seiner großen Güte es doch gleich noch einmal mit seinem Volk versuchen. Und Gott, der Herr, ließ sich das Böse reuen, das er angedroht hatte. Und das Volk, bis zu diesem Moment, hat es überhaupt nicht geblickt gehabt, was da oben gerade für Entscheidungen getroffen wurden, was da oben eigentlich abging in der Wolke. Von Mose können wir also auch für uns lernen, wie wir mit Gottes Kritik umgehen können oder auch mit anderer Kritik. Und ich finde es sehr schön hier als Beispiel und möchte euch das mitbringen, wenn du vielleicht etwas zu kritisieren hast, eben, obwohl es heutzutage trendy ist, geh direkt zur Person und sprich sie an, das wie Gott nicht zu tun. Ja, du musst es irgendwann direkt ansprechen. Ja, und du sollst auch nicht drumherum gehen und herumtratschen bei allem. Aber Gott zieht Mose, seinen guten Freund, ins Vertrauen. Und das war die Rettung für das Volk. Denn Mose hat mit Gott gesprochen und hat an die Barmherzigkeit appelliert und hat gesehen, dass das Gericht nicht zu hart ausfällt. Und das wünsche ich dir auch. Und bitte dich, dass du das mitnimmst, wenn du irgendetwas zu kritisieren hast, dass du schaust, wo ist mein guter Freund, meine gute Freundin, mit der ich drüber sprechen kann, damit deine Kritik nicht zerstörerisch die Menschen trifft. Das können wir von diesem Gott und Mose auf dem Berg in der Wolke lernen. Es ist eine gewisse Betroffenheit, die da ist, und es ist kein Gegenangriff von Mose. Mose hört zu und Mose nimmt die Kritik ernst. Und er zweifelt auch nicht daran, dass Gott das umsetzen kann. Aber von Mose lernen heißt, die Kritik eben nicht zurückzuweisen, sondern um Barmherzigkeit zu ringen, um vergebende Hilfe. Und beim Hinhören eine gewisse Haltung zu haben, die das Wohlwollen für die Menschen möglich hält. Es wird auch weiterhin Kritik geben von Gott, auch weiterhin Kritik geben von Menschen. Wie können wir also damit umgehen? So wie Mose die Kritik Gottes hörte und nicht prüfen konnte, ob es alles stimmte, und so wie Mose die Kritik nicht relativierte, denke ich, ist es auch unsere Aufgabe, wo wir Kritik hören, sie erstmal anzunehmen, uns dann aber vom Herzen her zu fragen, ist das, was aus der Kritik an Reaktion normalerweise herauskommt, gut und heilbringend? Und wenn nicht, wie kann ich Worte, wie kann ich Argumente finden, um hier eine barmherzige Änderung herbeizuführen oder anzuregen? Mose hatte erkannt, wenn Gott redet, ist es kein Spiel und Gott meint es ernst. Und doch kennt Mose Gott so gut, dass er vertrauensvoll wie ein Freund mit ihm spricht und redet. Man sagt also auf Augenhöhe, ohne Angst, mit Respekt. Mose hat die Machtverhältnisse akzeptiert. Und das, denke ich, wenn wir für das, was um uns herum geschieht, offene Augen haben, sollten wir auch machen. Gott hat die Welt in seiner Hand. Egal, was hier ökologisch geschieht, politisch, in den kriegerischen Auseinandersetzungen. Und wir können auch dort wie ein Freund mit Gott reden und ihn bitten, dass er ein gerechtes Urteil im Augenblick nicht verstreckt, sondern Menschen zur Besinnung bringt. Und außer dem globalen, uns nicht ganz direkt treffenden Sachen, auch in unserem persönlichen Umfeld, wo wir mit Menschen zu tun haben. Was könnte Gott weiter sagen, wenn er im Himmel auf dich schaut, auf die Freie Evangelische Gemeinde Bad Rappenau, auf die Mitglieder, auf die Gäste, auf die Freunde, die hier ein- und ausgehen. Was wird Gott sagen, wenn er hierher schaut? Ist da irgendetwas, was er als Lob gibt oder als Kritik? Was er vielleicht irgendeinem Freund mitteilt? Irgendetwas, was ihm nicht gefällt? Das wissen wir nicht. Aber ich denke, jeder kann auch dort in der Stelle Gott fragen, genauso wie über das eigene Leben Gott fragen, Gott, gibt es da Kritik? Und wenn du sie nicht direkt an mich äußern willst, dann einem guten Freund, der wie ein Mose als Mittler kommt, damit ich mich dir und deinem guten heiligen Willen hin öffnen kann und umkehren, wenn Umkehr nötig ist. Wenn wir Kritik hören, dann ist es wichtig, das immer zu prüfen, in der Umgang mit der Kritik, in der Kritik, die uns persönlich trifft. Ist das, was gesagt wird, wahr? Trübt das Genannte meine Beziehung zu Gott, das, was Gott hier in dem Bericht kritisierte, trübte natürlich die Beziehung, weil wenn das Volk sich einen eigenen Götzen macht, hatte es nicht mehr die Beziehung zum lebendigen Gott. Wenn irgendetwas in meinem Leben kritisiert wird, manche Kritik, ja, ist gerechtfertigt, muss ich mich umkehren und muss ich mich verändern. Manche, da werde ich mich nicht verändern. Ich weiß nicht, wie es dir an deinen Arbeitsplätzen geht. Manchmal gibt es ja so Menschen, die sich irgendwo verleugnen wollen, lassen und sagen, du sagst dem Nächsten, ich bin nicht da, obwohl er da ist, ne? Ist immer ganz, ganz schwierig, weil ich sage, ich lüge nicht. Ich sage dann bei solchen Sachen eher, ist nicht zu sprechen oder sonst irgendwas. Aber es würde meine Beziehung zu Gott halt wirklich torpedieren, wenn ich mich der Lüge hingebe, nur um irgendeinem anderen zu gefallen zu sein. Darum ist für mich immer die erste Frage, das, was von mir verlangt wird, eben auch hier, wo ich kritisiert wird, du hast das nicht gesagt, obwohl ich das so wollte, ich wollte gar nicht, dass die wissen, dass ich da bin, und sage, okay, aber damit wäre ich nicht ehrlich vor Gott. Und wenn ich das mache, diese Kritik, dass ich da nicht zu gefallen war, die lasse ich sitzen, die lasse ich stehen, da muss ich mich nicht umkehren. Bei anderen Kritikpunkten, wo ich Menschen verletzt habe oder durch mein Verhalten die Beziehung zu Gott verletzt habe, da möchte ich gerne umkehren. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Es ist also ein Anliegen, sich immer auf den anderen einzulassen, sich immer auf ein vertrautes Gespräch einzulassen und immer erstmal offen zu sein für einen Ausgang. Und diese Gespräche in der Kritik, das, was wir hier lernen können, zeigt doch, dass jede Kritik auch einen anderen Ausgang haben könnte. Der normale Ausgang hier wäre gewesen, dass Gott wirklich das Volk vernichtet. Er hat es aber aufgrund des Vorgespräches mit Mose nicht getan. Und das möchte ich mitnehmen und das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr etwas zu kritisieren habt oder Kritik hört, dass ihr eben auch schaut, dass ihr das nicht einfach laufen lasst, sondern dass ihr schaut, wie kann der Ausgang in einen Segen verwandelt werden. Denn das ist möglich, auch bei Kritik. Wenn wir auf den Wochenspruch schauen, der über der kommenden Woche über uns stehen sollte, da heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Dann ist das etwas, wo wir eine Orientierung hernehmen können, die einzige Macht, die über deinem Leben, über meinem Leben, über der Gemeinde steht, ist Gott selber. Das, was wir gehört und gesehen haben, in dem langen Warten des Volkes Israel, diese dämonische Macht, dem sie Raum gegeben hatten, war nicht in Ordnung. Da mussten sie umkehren. Die Umkehr aber ist immer möglich, wenn wir sehen, dass irgendetwas über uns Macht gefunden hat, über unserem Land, über unserem Volk oder der Welt, was nicht in Gottes Sinne ist. Und für diese Umkehr wollen wir beten und wollen hoffen, dass es da Gesprächsmöglichkeit und Segensmöglichkeit und Ansätze gibt, sie zu entwickeln, sie herbeizuführen. Glaubensdunkel gehört in das Leben hinzu. Auch dieses Warten. so wie das Volk die 40 Tage warten musste, ist vielleicht der ein oder andere bei euch auch da, der schon ein langes Glaubensdunkel hat, noch nicht so genau weiß, wo er wirklich wie zum Ziel kommt, zum Durchbruch. Haltet es aus und steht zusammen als Gemeinde. Ihr wisst voneinander, dass die Menschen beten und helfen, dass Gott eben zu einem Licht, zu etwas Gutem darin kommt, in diesem Glaubensweg. Er hat das verheißen. Und Mose wäre sehr schnell auch vom Berg heruntergekommen und sie hätten wunderbare Zeugnisse von Mose bekommen und einen Segen Gottes, wenn sie nur das kleine Stück noch ausgehalten hätten. Also auch im Glaubensdunkel, in diesem Warten, wird es ein Licht geben, wenn dieser Mose da ist. Und vielleicht bist du dieser Mose für andere, wo du Kritik hörst, wo du etwas aufnehmen und zum Guten wenden kannst, auch in deinem stillen Gebet. Darum möchte ich mit dir ringen und dafür möchte ich beten. Amen. Vater im Himmel, du hast uns diesen Bericht so ausführlich in der Heiligen Schrift gegeben. Wir sind darüber erstaunt, was dort geschehen ist, und wir möchten das nicht nur als eine Geschichte stehen lassen für den Kindergottesdienst, weil man das so schön ausmalen kann, sondern als etwas Unerklärliches, wie Menschen, die so deine Nähe erlebt haben, so schnell abweichen können. Wir haben von deiner Kritik gehört und auch von dem, wie Mose dein Herz bewegt hat, barmherzig zu sein. Wir möchten davon lernen, da wo wir selber Kritik üben, empfinden, aufgebracht und zornig sind, es nicht gleich herauszusprechen, sondern es noch einmal zu reflektieren mit einem guten Freund. Gib uns bitte diese guten Freunde, Freundinnen zum Zuhören, zum Reflektieren. Und lass uns in diesen Worten dein Herz finden, das Barmherzigkeit siegt, deine Barmherzigkeit. Und auch bei dem, was du über die Welt denkst, über unser Land, über Europa, vor den Wahlen, über die Gemeinde, über jeden Einzelnen. Hab Erbarmen und Barmherzigkeit. Und da, wo Wege des Glaubensdunkels sind oder Wege der Verirrungen sind, gib du doch bitte, dass irgendein Freund da ist, der Zorn und Wut abmildert und der uns auch den Weg der Barmherzigkeit und zum Licht und zu dir zurückführt. Wir bitten um deine Gnade, denn nur von dieser Gnade her können wir leben. Und wir bitten um dein Wohl und um deinen Segen. Amen.